HR Info im Gespräch.
Mit Monika Duderstadt, Helferin für Helfer. 14 Tote, mehrere Verletzte. Das ist die traurige Bilanz der Brandkatastrophe in einer Werkstatt für Behinderte in Titisee-Neustadt. Die Bilder von Tod und Zerstörung bedeuten aber auch für die Helfer vor Ort einen seelischen Ausnahmezustand. Eine, die in solchen Situationen Helfern hilft, ist Monika Duderstadt, Diplompsychologin. Leiterin des Einsatznachsorgeteams des Technischen Hilfswerks Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Als sich Oliver Günther mit Monika Duderstadt trifft, legt sie lächelnd, aber erstmal Wert auf folgende Feststellung. Sie sei nicht nur Psychologin, sondern auch THWlerin, mit allem Drum und Dran, und zwar beim THW Gelnhausen.
Frau Duderstadt, ein brennendes Gebäude, überall Rauch, umhereilende Helferinnen und Helfer vor Ort, die gegen Flammen kämpfen und um das Leben von Menschen sich bemühen. Das sind so die Bilder, die wir alle im Kopf haben von dieser verheerenden Brandkatastrophe in Titisee-Neustadt. Die erste Reaktion, denke ich, ist bei uns allen Betroffenheit, Fassungslosigkeit. Gibt's bei Ihnen als jemand, der ja sozusagen einen professionellen Blick auch auf solche Ereignisse hat, gibt's da auch sofort so diese Reaktion, was ist das, was bedeutet dieser Einsatz für Einsatzkräfte? Scannen Sie solche Ereignisse so?
Ja, natürlich. Also wenn ich solche Einsätze sehe, solche Bilder sehe, erstmal erinnere ich mich selbst an die Einsätze, die auch ich gefahren bin oder wo ich Einsatzkräfte schon unterstützt habe. Und dann ist es natürlich so, dass ich schon mir gleich überlege, was bedeutet das für die Einsatzkräfte. Also der Blick ist schon so, dass man eigentlich sagt, das ist eine wirklich schlimme Katastrophe für die Menschen, denen es passiert. Aber eigentlich überlege ich mir schon immer, was ist mit den Einsatzkräften.
Wie war da so Ihre Einschätzung, als Sie diese Bilder gesehen haben aus Titisee-Neustadt? Wenn man es vielleicht mal so auf so einer Skala von 1 bis 10, Belastung für Einsatzkräfte, was war so Ihre erste Einschätzung?
Ja, so 7 bis 8.
Ganz schön hoch eigentlich.
Ja, schon. Es liegt einfach an der Masse, an Toten. Einfach, das ist eine der größten Belastungen, die wir haben. Also wenn die Intensität einfach hoch ist. Und dann war ja da auch Rauchgas. Das hieß, es musste erstmal abgewartet werden, bis man das Gebäude betreten konnte. Dann Abstützungsmaßnahmen und sowas. Also da denkt der THW-Helfer halt schon gleich dran. Die Feuerwehr, die rennt hin und löscht, was deren ureigenste Aufgabe ist. Wenn das THW kommt, dann ist es meistens so, dass das Feuer erstmal schon im Griff ist, dass man aber schauen muss, wie stützt man ab? Zusammenarbeit mit der Polizei, wie birgt man die Leichen, wie kommt man da rein, wen kann man mitnehmen, wer muss draußen bleiben? Solche Geschichten sind dann eben das, was die Einsatzkräfte überlegen.
Aber Sie haben so richtig auch für sich so ein Koordinatensystem, welche Faktoren für Einsatzkräfte unter psychologischen Gesichtspunkten bei so einem Einsatz besonders schwer wiegen?
Ja, also es gibt einmal die Intensität, einfach wenn ich an eine Einsatzstelle komme, Beispiel Eschede und ich habe da
ICE-Unglück.
Ja, ICE-Unglück, genau. Ich habe da eine Menge,
über 100
genau.
Tote war das damals, ja.
Und ich habe da eine Menge an Toten, ich habe eventuell noch schreiende Personen, verletzte Personen und diese ganze Intensität, es kommt jemand an und kommt in diesen Lärm und diese Hektik rein, eine Einsatzstelle, ohne sich darauf entsprechend vorbereiten zu können, weil man eben unklar wusste, was ist da eigentlich passiert. Und das ist natürlich etwas, also Intensität ist einer der Punkte. Der andere ist, wenn etwas mit Kindern ist. Verletzte Kinder, tote Kinder sind eins der größten Belastungsfaktoren.
In Titisee-Neustadt war es ja offensichtlich so, dass viele der Einsatzkräfte, der Helferinnen und Helfer wohl auch Betroffene, die in dieser Werkstatt für Behinderte gearbeitet haben, gekannt haben. Ist das auch so ein besonderer belastender Faktor, wenn die Helferinnen und Helfer die Betroffenen kennen?
Ja, auch wenn sie die ganze Einrichtung kennen und sagen, hier war ich erst vor kurzem. Also dieses ortsnahe eingesetzt werden ist eine Riesenbelastung, weil man baut einfach auch Beziehungen zu den Personen auf. Manche kennt man auch von den Verletzten, wo man sich dann später auch noch überlegt, was ist jetzt mit dem, ist der gesund geworden oder nicht? Wie geht es der Familie mit der ganzen Geschichte? Also das ist so einer der Punkte, wo man wirklich sagt, Bekanntheit und eben auch, wenn Kameraden etwas passiert, das zählt zu diesem Bekanntheitsdings noch mit dazu.
Monika Duderstadt, Leiterin des Einsatznachsorgeteams des Technischen Hilfswerks hier in Hessen, Expertin für psychologische Belastung bei Katastrophen einsetzen, selbst gelernte Psychologin. Sie haben jetzt schon eben kurz beschrieben, was so die belastenden Faktoren für Einsatzkräfte bei so einem Einsatz wie jetzt in Titisee-Neustadt sind. Aber warum sind denn solche Einsätze für Helferinnen und Helfer so eine Belastung? Welche Folgen kann denn das haben, was Helferinnen und Helfer da vor Ort erleben?
Wenn dieser Einsatz ganz große Belastungen bringt, dann ist es eben so, dass die Helfer danach und schon während des Einsatzes eben merken, wie der Stresspegel steigt. Jeder von uns weiß, wenn er Stress hat, dann geht der Blutdruck hoch, der Puls geht hoch, man fängt an zu schwitzen und der Mund wird ganz trocken. Und das ist eben das, was bei den Helfern natürlich im Einsatz auch passiert. Wenn der Stress zu hoch wird, schaltet unser Gehirn ab. Das bedeutet, es gibt nur noch einen Kurzschluss in unserem Gehirn, unser Gefahrenabwehrzentrum schreit, ich bin in Gefahr. Und dann werden einige Funktionen des Gehirns ausgeschaltet zugunsten anderer Funktionen, also um Gefahren aufzunehmen. Und dann funktionieren wir natürlich weiter, aber unser Hirn nimmt nicht mehr alle Informationen zusammen auf. Und um Informationen verarbeiten zu können, brauchen wir alles. Wir brauchen nicht nur ein Bild, wir brauchen auch das Geräusch dazu, wir brauchen Gerüche dazu, wir müssen es in einen Kontext einbinden können. Und das kann unser Gehirn dann nicht mehr. In dem Moment des Einsatzes ist das nicht kritisch. Aber danach, also dann kommen eben Albträume, es kommen Flashbacks, das ist, dass das ganze Geschehene wieder erlebt wird. Und zwar genau so, als würde man gerade mitten in diesem Einsatz stehen. Es gibt Bilder, die sich aufdrängen, aber ohne, dass man diesen ganzen Einsatz nochmal durcherlebt, aber eben Bilder, die sich aufdrängen. Und das ist einer der Punkte, wo wir sagen, das ist eine akute Belastungsstörung und völlig normal. Das passiert so gut wie allen, dass sie danach wirklich anfangen zu zittern. Und nicht jeder kann gut schlafen nach einem Einsatz. Also eigentlich kann keiner gut schlafen nach einem Einsatz. Und das flacht aber mit der Zeit ab. Also so bei 98% aller Einsatzkräfte flacht das nach so einem Einsatz innerhalb der ersten 4 bis 6 Wochen ab.
Aber bei 2% ist es dann wirklich so, dass diese Bilder wiederkommen. Und Sie sagen ja, man erlebt die Einsätze nochmal wieder. Heißt das auch mit Gerüchen, mit allem, was da so dazugehört?
Genau. Also der Feuerwehrmann, der dann sagt, ich möchte nicht mehr zu einer Grillparty gehen, der hat an dieser Symptome einer akuten Belastungsstörung oder später dann eben einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist jetzt verständlich einerseits, aber wenn sich das häuft, das heißt, wenn ich versuche zu vermeiden, also Sachen zu vermeiden, die mich an diesen Einsatz erinnern können.
Also der Feuerwehrmann, der da nicht mehr auf die Grillparty zum Beispiel gehen will, der solche...
Genau, der das aber konkret auch vermeidet, der noch nicht mal mehr zum Kameradschaftsabend erscheint, weil er sagt, wenn ich meine Kollegen sehe, denke ich an unsere Einsätze zurück. Der THWler, und jetzt kommen wir zu meinen Leuten, der THWler, der sagt, jedes Mal, wenn ich an dem Ort vorbeifahre, dann fahre ich lieber einen Umweg, als nochmal an diesem Haus vorbeizufahren. Also jeder, der versucht, etwas zu vermeiden, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben, diese Flashbacks zu bekommen und zwar ständig und nicht kontrolliert an das Ereignis zurückdenken zu können, sondern zu müssen.
Und das ist dann eine massive Beeinträchtigung halt des Alltags. Also wenn Sie sagen, Schlafstörungen, die nicht mehr weggehen, Flashbacks, die immer wieder kommen, intensives Erinnern an das Erlebte, das ist dann schon eine massive seelische Störung.
Ja, ist auch eine massive Einschränkung einfach. Also Familienmitglieder berichten, dass einfach die THW-Helfer, die aus solchen schwerwiegenden Einsätzen zurückkommen, einfach nicht mehr dieselben sind. Und das ist ja genau das, man lebt ja mit einem Vater, einem Mann zusammen, von dem man einschätzen kann, wie er auf Situationen reagiert und plötzlich kann ich es nicht mehr.
Es kann wirklich zu so einer Veränderung der Persönlichkeit im Extremfall führen.
Ja.
Um das zu verhindern, gibt es ja eben diese Nachsorgeteams, die Sie beim THW hier in Hessen betreuen. Und vielleicht können wir das mal am konkreten Beispiel erzählen. Sie selber waren erst vor kurzem bei einem Einsatz dabei. Das war in Lichtenfels in Nordhessen bei einem Brand Ende September, wo auch 4 Menschen ums Leben kamen, wo auch viele THW-Helfer vor Ort im Einsatz waren. Und Sie sind da tätig geworden, eben mit dieser psychologischen Betreuung der Nachsorge. Jetzt könnte ich mir vorstellen, nicht überall, wo THW im Einsatz sind, sind Sie dann hinterher mit Nachsorgeaufgaben betreut. Wann sagen Sie, da fahre ich hin, da muss ich mich um die Leute kümmern?
Das entscheidendste Kriterium ist, dass man uns Bescheid sagt und uns ruft. Wer uns ruft, kriegt unsere Hilfe. Also eigentlich kann uns jeder Helfer Bescheid sagen. Also da war es jetzt so, dass der Ortsbeauftragte, das ist so der ehrenamtliche Chef des jeweiligen Ortsverbandes, der Ortsbeauftragte zu uns gesagt hat, meine Helfer fahren da raus. Ich möchte unbedingt jemanden dabei haben, schon während des Einsatzes. Und ich möchte danach euch auf Rufbereitschaft haben, dass wir euch haben können.
Waren Sie auch dann bei dem Einsatz vor Ort dabei oder kamen Sie später dazu?
Ich kam dann später dazu. Ich war zu der Zeit auf einem Kongress in Madrid. Also das war einfach nicht möglich.
Aber mein Kollege war dort. Muss man ganz kurz sagen, das ist ehrenamtlich, was Sie für das THW machen. Sie sind hauptberuflich als Psychologin bei der Universitätsklinik in Frankfurt tätig. Also deshalb auch Kongress und...
Genau, ja. Aber der Kongress war auch ehrenamtlich. Also das kommt noch dazu.
Jetzt stelle ich mir das so vor. Sie fahren da hin. Und jetzt bin ich da zum Beispiel als jemand, der bei diesem Einsatz dabei gewesen ist. Was machen Sie mit mir? Sprechen Sie mich an oder?
Jetzt während des Einsatzes oder danach?
Nach dem Einsatz.
Nach dem Einsatz. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Lichtenfels dafür gesorgt, dass jeder weiß, dass es ein Einsatznachsorgegespräch gibt. Das ist manchmal nicht so einfach, weil da waren auch verschiedene Ortsverbände eingesetzt. Also da muss man die Informationen einfach streuen.
Dass jeder das erstmal mitkriegt.
Genau, okay. Dass jeder erstmal mitkriegt, dass es die Möglichkeit gibt. Wenn Sie natürlich als Helfer sagen, was will ich mit dem ganzen Psychogelaber, ich gehe da nicht hin, dann kriege ich Sie nicht.
Also, kommt das vor, dass Helfer tatsächlich auch so reagieren, was will ich mit dem ganzen Psychogelaber? Weil ich glaube, gerade so THWler, das ist wahrscheinlich doch so auch oft so das Image, ich bin stark, ich muss stark sein, ich bin jemand, der handlungsfähig ist. Ist das so ein Problem?
Ja, schon. Also gerade bei denen, die jetzt nicht in letzter Zeit ihre Grundausbildung gemacht haben. Also das Ausbildungskonzept wurde halt ganz umgestellt und es gibt jetzt eben auch diesen Teil Umgang mit Stress und Tod im Einsatz, der schon in der Grundausbildung, also in der Helfergrundausbildung, wenn man ins THW eintritt, dann macht man diese Ausbildung. In dieser Ausbildung gibt es halt schon viele Informationen darüber, wen man rufen kann und was wir machen.
Also
weil jeder hat so ein bisschen Angst davor, wenn wir dann da kommen.
Also wenn ich jetzt gar nicht komme, können Sie sich von mir keinen Eindruck verschaffen. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin da hingegangen, möglicherweise, weil ich auch wissen will, was wollen die da von mir? Sprechen Sie mich dann da vor Ort an?
Also wir machen diese Einsatznachsorgegespräche ja meistens erstmal in der Gruppe.
Aber ich habe jetzt gedacht, das wird mit jedem Einzelnen gemacht.
Nee, das wären dann bei Helferzahlen von 40, 50 Helfern, wie jetzt Lichtenfels, wäre das einfach nicht machbar. Sondern wir haben dann verschiedene Gruppen gebildet und wir sprechen das in der Gruppe an. Also am Anfang stelle ich mich eben vor und erkläre eben auch, was unsere Aufgabe ist. Nämlich nicht hier jetzt jeden wieder zurück in den Einsatz zu führen, geistig und emotional vor allen Dingen, sondern unsere Aufgabe ist, jedem die Möglichkeit zu geben, diesen Einsatz als Ganzes zu erleben.
Okay, Sie sagen das. Jetzt sitze ich in der Ecke mit verschränkten Armen. Erste Frage, sehen Sie das überhaupt, wenn Sie in der Gruppe mit 50 Leuten zusammensitzen? Und dann, wenn Sie es sehen, ist es für Sie schon so ein Indiz, da ist jemand auf Abwehr? Also beobachtet man sowas?
Ja. Also das sieht man schon, wer schon gleich auf Konfrontationskurs oder auf Abwehrkurs geht.
Und verschränkte Arme wäre Abwehrkurs. Okay.
Ja gut, es heißt es nicht unbedingt. Mhm. Also ich bin keiner der Fans, die jede verschiedene Körperhaltung gleich deuten. Aber ich sehe ja schon, ob da Antworten kommen oder ob keine kommen. Ich habe auch keine 50 Helfer vor mir sitzen. Also ich teile diese Gruppen auf.
Okay.
Und ich habe noch Peers. Das sind also...
Was
Fachkräfte,
Peers?
Das sind Helfer des THW, die eine extra Ausbildung noch gemacht haben in diesem Bereich der Einsatznachsorge. Und die nehme ich mit.
Mhm.
Und die sind praktisch meine Augen und meine Ohren für meine blinden Flecke, die ich habe.
Mhm.
Also sei es nun ein toter Winkel, weil irgendwo muss ja auch ich sitzen und irgendwo sitzen Menschen neben mir. Und das ist der eine tote Winkel und das andere einfach, wenn ich bestimmte Sachen einfach nicht wahrnehme, weil ich mich auf was anderes gerade konzentriere oder mit jemandem intensiv im Gespräch bin gerade. Und das sind also meine Augen und Ohren, meine wichtigsten Leute.
Das Ziel ist dann was? Die Leute zum Erzählen zu bringen über die Erfahrungen in ihrem Einsatz?
Ja, also es gibt zwei Ziele. Das eine Ziel ist, Reden hilft. Ich weiß, das sagen viele Psychologen. Aber es liegt einfach daran, wenn ich über diese Bilder, die ich noch von dem Einsatz im Kopf habe, wenn ich über die spreche, dann verknüpfe ich die mit Informationen. Und nur dann kann ich die gut abspeichern.
Mhm.
Und nur was ich abspeichere, verschwindet mal aus meinem Gehirn. sag ich mal.
Also es ist dann verarbeitet und man kann es besser ablegen,
genau,
beiseite legen.
Ich vergleiche das gern mit einem Computer. Also es ist so, wenn ich nur eine Datei habe, die aus Bruchstücken besteht, dann werde ich die nicht abspeichern können. Und wie beim Computer gibt es ja immer diese Aufforderung, wenn ich aus einer Datei rausgehe, speichern, nicht speichern, abbrechen. Und wenn ich etwas speichere, dann habe ich die gesamten Informationen schon zusammen und dann speichere ich es ab als Erfahrung zum Beispiel jetzt aus diesem Einsatz. Welche Erfahrungen habe ich aus dem Einsatz mitgenommen? Das wären so Dateien, die ich in meinem Gehirn abspeichere. Und was ich nicht speichern will, zum Beispiel Geschichten, wo ich sage, okay, das war unwichtig für mich, für meinen weiteren Lebensweg, dann schmeiße ich das in den Papierkorb nachts beim Träumen. Und wenn ich auf Abbrechen drücke, dann weiß mein Gehirn natürlich nicht, was ich jetzt mit dieser Information machen will. Also wird diese Information von meinem Gehirn immer wieder aufgespielt, bis ich endlich entscheide, was ich damit zu tun habe. Und das ist das, was passiert bei den Flashbacks und bei den Albträumen und bei den Bildern, die sich aufdrängen. Weil mein Gehirn versucht einfach immer wieder zu wissen, worum es jetzt eigentlich
da
ging.
Zu laden, fordert im Grunde genommen mit diesem permanenten Laden der unverarbeiteten Bilder, bitte mach was mit mir, verarbeite mich. Genau. Jetzt komme ich nochmal zurück in die Situation, ich sitze immer noch da, in der Runde mit den verschränkten Armen. Das heißt, sie bringen mich nicht zum Reden. Ja? Andere erzählen ganz viel und ich sitze immer noch da. Kommen sie hinterher nochmal auf mich zu oder sagen sie, wenn der nicht reden will, also wenn ich nicht reden will in der Situation, hilft eigentlich schon die Tatsache, dass andere darüber reden vielleicht?
Genau, also einmal hilft die Tatsache, dass andere darüber reden, sehr. Weil in diesem Moment erfährt zumindest derjenige, der nicht reden möchte, was sonst noch so passiert ist und kriegt eben Informationen, die er mit seinen Dateien, um bei dem Bild zu bleiben, verknüpfen kann, um abzuspeichern. Das ist schon mal die erste Hilfe. Das zweite ist, natürlich fallen sie mir dann auf. Und ich merke sie mir erstmal. Bis ich fertig bin mit dem Einsatznachsorgegespräch. Danach, und das ist für mich immer das Wichtigste, gibt es die Nachsorge nach der Nachsorge, wie ich das immer nenne. Also wir freuen uns immer, dass die uns einladenden Ortsverbände dann wenigstens etwas zu trinken und ein bisschen was zu essen da haben. Und wenn die das während man dann da so zusammensteht und auf seinem Brötchen rumkaut, dann schaut man eben, wer mich anspricht oder ich schaue auch, wen ich ansprechen möchte. Das weiß ich dann schon.
Und dann kommen sie auf mich zu und machen was? Gibt's da so eine?
Dann frage ich sie erstmal, wie sie denn jetzt die Veranstaltung empfunden haben, ob sie das Gefühl haben, dass das total sinnlos war. Also ich hole mir erstmal ein Feedback von ihnen ein und dann sage ich eben, ja, ich mache mir ein bisschen Gedanken um sie und ich würde sie gerne nochmal kontaktieren. Darf ich das? Und dann würde ich ihm seine Telefonnummer, ihre Telefonnummer erfragen und würde mich melden. Aber auch fest ausmachen, dass ich mich melde und ich mache das dann auch.
Aber zwei Sachen nehme ich mit. Sie würden mich nicht zwingen zu irgendwas?
Nein, auf keinen
Fall.
Sie würden
mir ein Angebot machen.
Genau.
Wie viele Leute, die so reagieren wie ich jetzt in der Situation, kommen, sagen wir mal, in den 2 Wochen, den 3 Wochen, 4 Wochen oder vielleicht auch ein Vierteljahr, weiß ich nicht, nach dem Einsatz dann nochmal auf sie zu und sagen, ich will jetzt doch ganz gerne reden.
Es ist meistens so, dass es beim nächsten Einsatz irgendwas erinnert mal an den Einsatz vorher.
Also wenn ich dann bei dem nächsten Einsatz wieder...
Genau, okay. Und plötzlich ist man dann doch für ein Einsatznachsorgegespräch ganz aufgeschlossen und das ist dann unsere Gelegenheit. Also wir wollen niemanden bekehren. Wir sind nicht die Missionare des THW, die dann durch die Gegend laufen und sagen, und ihr müsst unbedingt mit uns reden. Aber es ist schon so, dass es dann zum Beispiel eine Häufung von Einsätzen gibt oder nochmal ein Einsatz unter demselben Stichwort. Und dann sehe ich dann schon, wenn ich nochmal zu einem Einsatznachsorgegespräch komme, dass auch ganz oft der vorhergehende Einsatz nochmal erwähnt wird.
Ist es eigentlich so, wenn Sie solche Gespräche haben nach solchen Einsätzen mit Leuten, die ja sehr die auf jeden Fall belastet sind, egal welche langfristigen Folgen das hat, dass das auch Sie als Nachsorgerin belastet? Also brauchen Sie auch sowas wie eine Nachsorge?
Also wir haben die Möglichkeit, Supervision in Anspruch zu nehmen. Also wir suchen uns einen Supervisor dann oder eine Supervisorin und besprechen eben mit der unsere Einsätze nach, wenn wir wirklich mal einen hatten, wo wir auch zum Beispiel einsatzbegleitend tätig waren, also schon während des Einsatzes.
Wo wir auch selber vor Ort waren, während des Einsatzes und das mitbekommen haben.
Ja, dass wir uns dann jemand suchen, das ist schon so.
Haben Sie so ein Beispiel im Kopf, einen Einsatz, wo Sie sagen, das fand ich besonders schwierig? der sich auch bei Ihnen so ein bisschen eingebrannt hat?
Ja, es war jetzt schon diese Einsatznachbereitung nach Lichtenfels.
Jetzt gibt es ja an dieser Nachsorge auch Kritik. Es gibt ja auch die Kritik, dass man sagt, gerade die Tatsache, in der Gruppe das nochmal zu thematisieren, da würden ja die Teilnehmer, die da in der Runde sitzen, geradezu überschwemmt werden mit schrecklichen Bildern und Erlebnissen. Und das könnte auch zur Folge haben, dass gerade das Risiko einer Traumatisierung nochmal weiter steigt.
Genau, die Kritik gibt es, dass es Retraumatisierungen gibt und so weiter und so fort. Es ist natürlich so.
Also Retraumatisierung, Traumatisierungen, genau. die dann entstehen durch die Nachsorge.
Genau. Okay. Hm? Ja, also die eben durch die Rückerinnerung an das Ereignis passieren. Es ist natürlich so, dass wir sagen, wir gehen jetzt nicht total strikt vor. Ja, wir schauen, wie die Situation ist. Wir schauen, was wir für Helfer vor uns sitzen haben. Wenn ich merke, dass ich die emotionale Ebene nur leicht streife und schon starke Reaktionen erlebe, dann liegt es natürlich auch in meiner Verantwortung.
Wie streift man die emotionale Ebene leicht? Können Sie das mal an einem Beispiel?
Ja, zum Beispiel, indem ich sage, als ihr dann zum Einsatzort kamt, was hat euch denn da erwartet? Mhm. Und die einen sagen, ja, es war folgende Situation und erzählen das rein sachlich und fachlich. Und andere sagen, es war der blanke Horror. Es
gibt ja schon sofort eine emotionale, genau. Auf eine eher beschreibende Frage, eine sehr emotionale Antwort. Und dann sagen sie auch, oh, Vorsicht, dann nicht tiefer
gehen. Dann laufe ich zwar auf einen dünnen Grat, aber ich kann mir das mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut zutrauen, zu entscheiden, wie ich jetzt weiter vorgehe.
Ist eine Erfahrungssache. Sie haben viele Jahre, muss man vielleicht erklären, mit Krisenbetreuung Erfahrung gesammelt. Seit 3 Jahren machen Sie das jetzt für das THW Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Mich würde noch interessieren, wir haben schon so über dieses mit dem Psychos will ich nichts zu tun haben, über dieses Phänomen gesprochen. Sie lächeln schon. Das kommt schon öfter mal vor, offensichtlich in der Realität. Trotzdem so grundsätzlich die Akzeptanz, auch unter den Einsatzkräften für dieses Thema Traumatisierung, würden Sie sagen, die Akzeptanz ist eher größer geworden? Oder das Thema hat es eigentlich noch eher schwer?
Also mir fällt auf, dass die Akzeptanz extrem hoch geworden ist, was es früher nicht war. Mhm. Aber es gibt einfach Geschichten, wo man sieht, auch als Helfer, und mittlerweile ist es ja so flächendeckend mit der Einsatznachsorge, dass ich auch als Helfer sehen kann, die kommen da nicht an, entzünden ein Kerzchen und feiern mit mir irgendwie das letzte Abendmahl. Sondern wir
Weil das
kommen,
so ein bisschen das Image.
Ja, das ist so das Image. Die kommen da mit dem lila Westchen an und holen uns jetzt aus dem Einsatz raus, weil wir alle so belastet sind. Also das tun wir nicht. Aber natürlich müssen wir an unserer Akzeptanz immer arbeiten. Es gibt einfach Momente, wo wir auch am Flughafen stehen und unsere Einsatzkräfte aus dem Ausland abholen, nach dem Japan-Einsatz zum Beispiel.
Tsunami.
Ja. Also wenn wir unsere Einsatzkräfte wieder abholen, dann ist es natürlich wichtig, so wenig wie möglich auf die psychische Ebene zu gehen, sondern einfach zu sagen, wir freuen uns, dass ihr alle wieder gut hier angekommen seid. Ihr wisst, wir sind für euch da. Ihr habt unsere Flyer, ihr habt unsere Erreichbarkeiten. Und in diesem Moment sind wir einfach nur glücklich, dass ihr wieder da seid.
Lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf diesen aktuellen Anlass, den Brand in Titisee-Neustadt. An diesem Wochenende findet jetzt vor Ort eine Trauerfeier, ein öffentlicher Trauergottesdienst statt. Hat das aus Ihrer Sicht auch eine Bedeutung für Einsatzkräfte? Hilft das?
Ja, weil es einfach so, dass jeder versuchen sollte, einen Einsatz abzuschließen, in welcher Form auch immer. Und so eine Trauerfeier kann einem einfach helfen, dieses Ende zu finden und eben so einen Abschluss zu finden und alles rund zu machen.
Sagt Monika Duderstadt, Leiterin des Einsatznachsorgeteams des Technischen Hilfswerks, im Gespräch mit HR Info. Mehr Informationen und das Interview als Podcast auf hrinforadio.de.